Wir haben ja schon einige Videos zusammen gemacht, du und ich. Auch du mit Sebastian, Mirko und Kai Mücke zusammen. Und unter all diesen Videos gibt es ziemlich viele, ziemlich coole Kommentare. Und ich habe mir überlegt, dass wir heute ein paar dieser Kommentare vorlesen und uns mal drüber unterhalten. Fangen wir an mit unserem Video, die Black Eyed Children. Eine coole Story übrigens. Ich würde sagen, für mich eher in der Kategorie Urban Legends. Aber ich habe auch andere Stimmen gelesen zu dem Thema. Ich fange mal an mit einem Kommentar. Und zwar schreibt da jemand: Trotz all meinen vorherigen komischen und unerklärlichen Erlebnissen habe ich die Black Eyed People als einfache Story abgetan. Vor ein paar Monaten war ich mal mit dem Bus Nummer 2 unterwegs. Wo auch immer. Ein Kind, ich schätze knapp über ein Jahr, saß im Kinderwagen und schrie herum. Es weinte nicht, sondern schrie nur ununterbrochen sehr laut. Finde ich jetzt noch nicht so ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Die Mutter reagierte kaum bis gar nicht, was mich wunderte. Manchmal schaltet man einfach ab. Wenn man Elternteil ist, dann weiß man das. Bei einer Bushaltestelle kehrte die Mutter dann den Kinderwagen um, weil es deren Haltestelle war. Der Junge hatte schwarze Augen. Keine übermäßig großen Pupillen, wie es Kinder teilweise haben. Der Junge hatte kein Weiß in den Augen, kein Braun oder andere Farben, nur schwarz. Und er starrte mich beim Aussteigen an und schrie nicht mehr. Mir war sowieso schon komisch zumute wegen dem Geschrei. Und dann dieser Blick und plötzlich Stille. Was sagt man dazu? Es soll ja auch eine Krankheit geben, die diese schwarzen Augen verursacht. Ja, hast du davon gelesen? Ja, ich denke schon. Ne? Wir haben es
schon was davon gehört, ja.
Dann ist das ganze Auge schwarz, ne? Das ist, könnte natürlich in dem Fall eingetroffen sein.
Oder man lässt sich auch schwarze Augen tätowieren. Gibt ja auch inzwischen ein paar Verrückte, die das machen lassen. Was ja großes Risiko birgt, dass man danach dann möglicherweise erblindet, wenn es nur ein bisschen schief geht. Das ist eine 50-50 Chance, glaube ich. Ne?
Das muss ein Profi machen. Es gibt so einen Tätowierer, Lily Lou nennt das sich, also ganz verrückt. Weiß gar nicht, wo der sich einordnet, als was. Aber der hat einen ziemlich abgefahrenen Tattoo-Stil. Der tätowiert auch Augen. Also es ist ja eine Injektion im Prinzip. Es ist eine Spritze, die dir reingestochen wird ins Weiße vom Auge. Und dann verteilt sich das so im Weißen von Auge. Ich finde das auch ziemlich abgespaced, muss ich sagen. Und schaut ein bisschen gruselig aus, wenn das Weiße weg ist vom Auge. Ich würde es nicht machen. Ich finde Augen schön. egal welche, aber dieses komplett schwarze oder komplett blaue, das ist vielleicht ein netter Effekt, wenn du eine Kontaktlinse drin hast oder so, aber dauerhaft, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Gut, aber jeder, wer will.
Wir verbinden ja diese schwarzen, komplett schwarzen Augen auch in der Filmindustrie ja gerne immer mit Dämonen oder Hexen. Die werden ja immer gerne so dargestellt mit komplett schwarzen Augen dann. Ne? Deswegen ist es schon natürlich, wer sich sowas machen lässt, entweder möchte er dann gerne, dass man ihn für so jemanden hält oder findet es irgendwie cool, was anderes, irgendwie anders zu sein. Weil wie gesagt, in der paranormalen Welt wird es ja eher als was sehr Negatives angesehen.
Was lässt uns denn ausflippen, wenn wir komplett schwarze Augen sehen? Ganz ehrlich jetzt, ich finde, wenn du jetzt in normale Augen schaust, wie bei dir oder bei mir, du kannst halt was lesen aus den Augen, ne? Wenn durch das Weiße, dann haben die Augen schon trotzdem noch so einen Ausdruck, was Individuelles, ne? Aber wenn die ganz schwarz sind, das sieht schon ein bisschen gruselig aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Und dann viele Darstellungen von Aliens, die werden ja auch so abgebildet, ne? Wenn es dann Zeichnungen gibt. Ja, jetzt haben wir gerade ein Black Eyed Children bei dir im Hintergrund auf dem Greenscreen, genau.
Ja, genau, wenn du es halt siehst, ne? Wenn du halt komplett schwarze Augen siehst, es sieht halt einfach aus wie ein Dämon, wie ein was Böses einfach. Ne? Ich meine, es ist halt so. Ne? Das ist halt nicht das, was wir von klein auf gewöhnt sind, wenn wir in die Augen von jemandem schauen. Ich meine, letztendlich war es mit den Masken die letzten Jahre, als da die Maskenpflicht überall war, für kleine Kinder, stell dir das mal vor, gerade neugeborene Kinder, kleine Kinder, die vielleicht in diese Zeit hineingeboren worden sind oder gerade vielleicht so am Anfang waren, wenn die plötzlich ihre Mutter und alle Leute um sich herum nur noch mit so einer Maske sehen. Es ist ja bekannt, dass Kinder sehr stark auf Mimik und sowas achten von ihrem Gegenüber, ne? Und wenn du dann jetzt nicht mehr lesen kannst, ob der andere jetzt irgendwie schlecht gelaunt ist, ob er freundlich guckt oder sonst was, das siehst du ja alles dann nicht mehr, wenn der Mund verdeckt wird. Was das für, naja, da befürchten ja viele schon, dass das einige Entwicklungsstörungen bei den Kindern hervorrufen könnte in der Zukunft, die da eben genau in dieser Zeit noch sehr klein gewesen sind. Ne?
Ja.
Gott sei Dank ist der Spuk vorbei, aber es war lang genug.
Der Spuk ist vorbei, glücklicherweise, ja. Hat jetzt per se nichts mit Augen zu tun, aber das ist im Prinzip dasselbe in Grün, finde ich auch. Das ist immer so ein Thema, das ich Ungarn anschneide, aber ich habe da schon meine Meinung dazu und ich denke, dass wir die Auswirkungen in Bezug auf die Kids, die du angesprochen hast, vielleicht dass die in den nächsten paar Jahren spüren werden, ne? Dass sich da was vielleicht eventuell was Negatives zeigen wird, ja. Nochmal zu den Black Eyed Children, wer jetzt vielleicht nicht weiß, über was wir reden, es ist im Prinzip so eine, ja, könnte man ja sagen, wie ich vorhin gesagt habe, eine Urban Legend, dass Kids mit komplett schwarzen Augen random an irgendwelchen Türen klingeln und reingelassen werden wollen. Die sagen dann, wir müssen telefonieren oder wir müssen dies oder wir müssen das. Uns ist kalt. Und wenn man sie reinlässt, lässt man im Prinzip, könnte man sagen, böse Geister, Dämonen ins Haus. Ja, so die Urban Legend. Das hat es mit diesen Black-Eyed Children auf sich. Und da schreibt jemand noch einen anderen Kommentar zu dem Thema hereinlassen. Dämonen brauchen eine Einladung. Schreibt die Dame, glaube ich, war. Das war, glaube ich, eine Dame. Und die Idee, dass Dämonen eine Einladung brauchen, ist in Legenden und Mythen ja weit verbreitet. In der Vampirmythologie, es gibt viele Filme. Wir haben über diesen Film gesprochen, glaube ich, in dieser Folge. So ein Vampirfilm, ne? Mit einem Jungen. Er ist ein Vampir, der Junge ist ein Vampir, ein kleiner Junge und seine Mutter auch. Und die
So
müssen,
finster die Nacht.
so finster die Nacht, die müssen von Stadt zu Stadt ziehen. Und er lernt ein, ja, auch ein Mädchen im gleichen Alter ungefähr kennen. Und sie möchte mit ihm spielen. Und er kommt immer nicht zur Tür rein. Er wartet immer, bis sie sagt, na komm doch rein. Und dann geht er erst rein, weil er vorher nicht darf. Das weiß das Mädchen natürlich nicht. Das ist ein spannender Film. Habe ich eine Weile gebraucht, bis ich es gecheckt habe, um was es geht. Aber ja, in der Vampirmythologie muss der Vampir hereingebeten werden, bevor er irgendwie interagieren kann, dir was antun
Hängt
kann.
vielleicht damit zusammen, ich will jetzt mal ganz abstrakt denke, Vampire werden ja auch als Dämonen bezeichnet, sind ja auch eine Art von Dämon. Und man sagt ja immer, dass wenn zum Beispiel ein Dämon sich im Menschen, den sein Körper bemächtigen will und möchte halt jetzt sozusagen dem diese, seine Seele raus und er geht dann rein in den Körper, braucht er auch so eine Art wie eine Einladung. Ob das jetzt wirklich eine ausgesprochene Einladung ist, oder es kann auch zum Beispiel dadurch sein, dass derjenige auf Astralreisen unterwegs ist, also out by Out-of-Body-Experiences wird ja auch, gibt es auch einige Experten, die andeuten, dass es auch gefährlich sein könnte und man vielleicht nicht in seinen Körper zurückgehen kann, weil in der Zwischenzeit, während man eben auf Astralreisen unterwegs ist, ist der Körper, also der physische Körper ja unbesetzt, er ist also sozusagen seelenlos. Und dann würden eben, falls es da in diesen Sphären dann eben negative Wesen gibt, die würden das dann mitbekommen, dass da mitunter ein unbesetzter Körper ist und würden das mitunter nutzen, um in diesen Körper einzudringen und den zu übernehmen. Also das ist auch wie so eine Art Einladung. Auch wenn man ein Ouija-Brett Runde macht, ist es ja wie eine Einladung. Man lädt ja einen Geist zu sich ein. Mitunter ist dann auch mal ein Dämon dabei. Also vielleicht geht das alles darauf zurück, diese Einladung bei Vampiren, auf diesen Glauben, dass man Dämonen mitunter auch zu sich einlädt, einen Pakt mit denen abschließt, seine Seele denen verkauft. Vielleicht hängt es damit ein bisschen zusammen.
Das mit den Astralreisen und dem Out-of-Body-Experiences, das habe ich mit Preston Dennett besprochen vor etlichen Tagen. Und da kam die Frage auch auf, dass der Körper ja dann im Prinzip, also die leere Hülle eben da liegt, dein Körper. Und Leute Angst davor haben, dass der Körper besetzt werden könnte. Preston Dennett ist der Meinung, dass das überhaupt nicht passieren kann. Dein Körper ist ja mit dem Astralkörper dann über diese sogenannte Silberschnur oder über den Silberfaden, wie auch immer der das genannt hat, verbunden. Und sobald, es ist im Prinzip auch sowas wie eine Alarmanlage, hat er, glaube ich, gemeint. Sobald da irgendwas an deinem Körper hantiert oder irgendetwas Unvorhergesehenes und Unangenehmes passiert, bist du sofort im Bruchteil einer Sekunde in deinem Körper zurück. Also er ist der Meinung, dass es nicht geht. Er sagt, dass Astralreisen genauso sicher ist, als würdest du schlafen.
Ja, da gehen halt leider eben diese Meinungen wirklich auseinander. Da hörst du auch richtige Experten auf dem Gebiet haben da ganz unterschiedliche Auffassungen. Also soweit ich mich noch erinnern kann, Robert Allen Monroe, der Gründer des Monroe-Instituts, der ja eigentlich auch ein bisschen so der Initiator von dem ganzen Astralreisegeschichten war, der die Hemisync-Methode auch entwickelt hat, die also diese Klänge, die dafür sorgen, dass man leichter in so einen Astralreisezustand reinkommt. Der hat, soweit ich mich noch erinnern kann, ich hatte mal ein Buch von ihm gelesen, eben auch angedeutet, dass es in diesen Sphären eben Wesenheiten gibt, negative Wesenheiten, da man von denen man sich in Acht nehmen muss, die mitunter wirklich dann den Körper besetzen können. Dass es also nicht ganz so ungefährlich ist, wie es einige so darstellen. Also, weil ich mich noch erinnern kann, hat der also auch diese Gefahr angesprochen, die zumindest da sein könnte. Ob das jetzt wirklich so ist, es liegt ja wahrscheinlich auch daran, in welchen Sphären man unterwegs ist. Ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ebenen, wo man sich mit seinem Astralreise bewegen, in seinem Astralkörper bewegen kann. In manchen Bereichen trifft man vielleicht niemanden an, in anderen vielleicht nur irgendwelche verstorbenen, jenseitigen Seelen. Und dann wird es aber auch sicherlich auch Bereiche geben, in denen vielleicht sich irgendwelche niederen Wesenheiten, böse Wesenheiten tummeln. Und da kann ich mir das schon vorstellen, dass das sowas möglich ist, wenn es sowas gibt.
Preston Dennett hat mir erzählt in dem Gespräch, dass es verschiedene Ebenen gibt. Ich glaube, er hat benannt, wie viele, ich weiß es nicht mehr. Oder auch nicht, ist mir entfallen, egal. Er sagt, es gibt verschiedene Ebenen und je höher du gehst, umso schöner wird das. Er sagt, unten ist es nicht so schön, unten sind viele, ja, wie könnte man sagen, unten sieht es aus. Wie in einer Großstadt, könnte man sagen. Also unten sind viele Straßen, breite Straßen, es sind Gebäude, gibt es da, man kann Gebäude sehen. Und je höher du gehst, umso mehr und mehr Natur siehst du. Klingt für mich irgendwie ein bisschen verrückt, das Ganze, aber hey, wer weiß, wir wissen es nicht, ne? Preston Dennett ist seiner Aussage nach in der Lage, verschiedene Ebenen zu besuchen, hat verschiedene Ebenen besucht, er macht das schon viele, viele, viele Jahre. Macht er schon Astralreisen und Out-of-Body-Experiences. Und ja, wenn es denn so ist, wie er sagt, dann sieht man, wie gesagt, weiter unten eben, ja, so Großstadtszenarien, städtische Szenarien und weiter oben wird es immer mehr Natur und ganz weit oben siehst du dann viele positive Entitäten, du siehst so, du kannst Tempel besuchen, sagt er, es gibt so eine Art Tempel da, die man besuchen kann und er sagt sogar, in diesen Tempeln könnte man sogar Heilung erlangen von mehreren großen und kleinen Gebrechen. Ja, wie viel ich darauf gebe, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe da, bei mir hat das noch nie geklappt mit so einer Astralreise, mit so einem Out-of-Body-Experience. Ich denke, ich war ein, zweimal wirklich kurz davor, sowas zu erleben, das bewusst herbeizuführen. Aber entweder ist es mein Kopf, der kurz davor sagt, hey, lass es bleiben oder so, meine Ratio, die dann sagt, nee, nee, lieber nicht. Denn ich habe natürlich auch Ängste, wenn es denn alles stimmen sollte und wenn das denn klappen sollte, das Ganze. Dann, und die Frage kam auch im Podcast auch mit Preston Dennett. Mein Kollege Brandon Thomas war dabei vom Podcast Expanding Reality. Der hat das, glaube ich, gefragt. Wie können wir sicher sein, dass Menschen, von denen man hört oder liest, dass die nachts im Schlaf gestorben sind, nicht auf so eine Art Astralreise waren? Denn Preston Dennett sagt, jeder geht jede Nacht, also jeder Mensch hat jede Nacht eine Out-of-Body-Experience. Nicht jeder macht das bewusst und nicht jeder merkt das. Nicht jeder kann es bewusst herbeiführen, aber im Prinzip geht jeder auf so ein Out-of-Body-Experience aus dem Körper raus, in irgendeiner Art und Weise des Nachts. So, wie gesagt, Brandon Thomas hat gefragt, ja, wie schaut es denn aus, wenn jetzt Leute. Wenn man hört, Leute sind im Schlaf gestorben, die sind nachts gesund ins Bett und früh sind sie tot. Wie kann man denn sicher sein, dass dass es nicht seinen Körper verlassen hat und nicht mehr zurückgefunden hat in seinen Körper? Dass vielleicht dieser Silberfaden, diese Silberschnur versagt hat oder dass vielleicht der Körper von, wie du gesagt hast, von der bösen Entität, von einer negativen Entität besetzt war. Klingt für mich natürlich alles ein bisschen wie Science Fiction. Wer mich kennt, der weiß das, aber. Ich mache mir gerne Gedanken über sowas. Das ist interessant. Vielleicht gibt es Leute, die ihren Körper verlassen haben und nicht mehr zurückgefunden haben oder irgendwie auf
Oder
irgendeine
nicht
andere Art und
zurück
Weise
wollten.
oder nicht zurück wollten oder vielleicht nennen wir es mal in Anführungsstrichen verunglückt sind. Wer weiß? Preston
Ich
Dennett
meine,
sagt, es
ja.
gibt keine Beweise. Entschuldige bitte. Preston Dennett sagt, es gibt keine Beweise dafür. Es gibt nur einen Fall, von dem er weiß, von wirklich hunderten Leuten, mit denen er gesprochen hat, vielleicht sogar Tausenden, in all den Jahren und Jahrzehnten, in denen er sich mit den Dingen beschäftigt. Es gibt einen Fall, wo er gehört hat, dass eine Frau sich relativ intensiv mit Out-of-Body-Experiences beschäftigt hat, das auch praktiziert hat und dann eines Tages oder eines Morgens dann tot im Bett lag. Das muss überhaupt nichts heißen, sagt er. Ne? Das ist jetzt für ihn auch kein Beweis oder kein Indiz dafür, dass sie auf so einer Astralreise, Out-of-Body-Experience ums Leben gekommen ist. Aber das ist so der einzige Fall, wo er sagt, wo er weiß, dass ein Mensch eben das praktiziert hat und dann früh einfach unerwartet, ohne irgendwelche Anzeichen, ohne körperliche Gebrechen, tot im Bett lag.
Ja, also ausschließen kann man das natürlich nicht. Man schaut die ganzen Nahtoderfahrungen an. Viele davon berichten, dass sie eigentlich gar nicht so gern zurückgekommen sind. Dass sie eigentlich dann fast ein bisschen enttäuscht waren, als der Onkel Doktor sie wieder ins Leben zurückgeholt hat, ne? Nachdem sie da unterwegs waren. Das ist ja auch eine Art Out-of-Body-Experience, was ja diese Nahtoderlebnisse sind ja auch in diesen Bereich einzugliedern. Dementsprechend. Und was du vorhin da sagtest, dass der Experte sagte, man würde sich relativ schnell wieder in seinen Körper rein begeben, sobald man irgendeine Gefahr zum Beispiel spüren würde. Ja, das wird ja immer wieder gesagt, dass man schon mit dem schnell einzigen Gedanken, dass man Angst bekommt oder dass irgendwas oder man möchte zurück, dass es innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde tatsächlich auch passiert, man ist wieder in seinem Körper zurück. Nur ist halt die Frage, würden wir denn auch alles mitbekommen, was vielleicht um einen herum passiert? Das heißt, ich kann ja auf einer Astralreise sein und finde vielleicht alles ganz toll. Und irgendwo von einer anderen Ebene aus, die ich vielleicht nicht wahrnehmen kann, sind eben negative Entitäten, die aber wiederum mich wahrnehmen können und sehen, dass ich meinen Körper verlassen habe und die dann meinen schlafenden Körper bemächtigen, obwohl, und ich bekomme das vielleicht gar nicht mit, dann kann ich also gar nicht zurück. Also dementsprechend ist immer die Frage, würde man das denn auch mitbekommen, wenn jetzt irgendein, sagen wir mal, Dämon oder sowas da um einen herum ist, der dann sagt, oh, klasse, da ist ja ein Körper, den kann ich mir jetzt mal schnappen. Ist halt immer so die Frage, aber man sagt schon immer ja mit dem Gedanken, ich möchte zurück oder mir gefällt was nicht, ich kriege Angst, würde man angeblich innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde wieder in seinem Körper sein, aufwachen und die Astralreise wäre beendet. Ich weiß es nicht, ich bin da auch noch am Rumexperimentieren, ich habe das auch noch nicht bewusst geschafft und höre aber immer wieder auch relativ schnell auf mit dem Thema, wenn ich mich damit beschäftigt habe, eine gewisse Zeit lang. Ich müsste mal ein bisschen intensiver dranbleiben, nehme es mir auch für die Zukunft vor, möchte da auch vielleicht mal so einen Kurs mitmachen, weil es ist für mich einfach ein sehr faszinierendes Thema, das ich auf jeden Fall mal intensiver betreiben möchte. Ich bin halt nur leider jemand, ich gebe immer relativ schnell dann wieder auf. Ich gehe zwar mit sehr viel Enthusiasmus an alles Neue ran und am Anfang bin ich dann immer Feuer und Flamme. Und wenn es aber nach gewisser Zeit, ich bin recht ungeduldig, nach einer gewissen Zeit nicht so der Effekt da ist, wie ich mir den erhofft habe, dann gebe ich meistens dann erstmal wieder auf. Da müsste ich vielleicht ein bisschen länger mal dabei bleiben. Das habe ich mir also vorgenommen für die Zukunft auch.
Du hast was Interessantes gesagt und auch Brandon hat das mit Preston Dennett besprochen. Es kann natürlich sein, dass Leute das so gut finden, was sie da erleben, denn Preston Dennett beschreibt das ja als wahnsinnig schön. Wie gesagt, was ich jetzt davon halte, sei mal komplett dahingestellt. Er beschreibt, dass die Farben, die man da drüben sieht, ganz überhaupt kein Vergleich sind zu den Farben, die man hier wahrnimmt. Du nimmst Farben ganz anders wahr. Viel intensiver, sagt er. Du kannst die Farben förmlich fühlen. Und diese Natur, die du da siehst und alles, sagt er, diese Tempel, das ist alles so wunderschön, dass das in Worten gar nicht so richtig beschreiben kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, jeder von uns hat mit Sicherheit schon mal einen Traum gehabt. Ich natürlich auch. Der so schön war, dass du dich geärgert hast, als du aufgewacht bist. Weil meistens wacht man ja in einem Moment auf, der jetzt komplett unpassend ist. Da wachst du. Ich kann mich an einen Traum erinnern. War ich ein junger Kerl und ich habe das schon mal hier erzählt, glaube ich. Da bin ich geflogen. Ich bin zu der Sporthalle gelaufen bei uns im Ort damals. Denselben Weg im Traum gelaufen, den ich auch im Real Life laufen würde. Und auf einmal bin ich meine Arme ausgebreitet, bin in die Luft gesprungen und bin geflogen. Ich hob ab und bin geflogen. Und das war so schön. Und ich habe gespürt, im Traum gespürt, wie die Luft, diese kühle Luft durch mein Gesicht weht und wie der Wind meine Haare bewegt. Also es war sehr plastisch. sich sehr realistisch und plastisch angefühlt. Das war sehr schön. Und im Real Life habe ich extreme Höhenangst. Also ich habe ganz große Probleme mit Höhenangst. Wenn wir auf ein hohes Gerüst müssen auf Arbeit, ich brauche immer so 2, 3 Tage, mich da ein bisschen zu akklimatisieren, dass ich mich da oben ganz normal bewegen kann. Aber es klappt dann. Und auch als Kind hatte ich schon große Höhenangst im Real Life. Doch in dem Traum war es nicht so. Ich bin geflogen, ich bin sehr hoch geflogen und ich habe gespürt, wie die Hose flattert an den Knöcheln unten. Also es war sehr realistisch und sehr plastisch. T-Shirt hat sich bewegt und alles konnte ich fühlen, wie ich es jetzt fühlen würde, wenn ich draußen beim starken Wind rumlaufen würde. Das ist sehr schön. Ich erinnere mich, daran erinnere ich mich gerne. Ich erinnere mich an wenige Träume, aber an den erinnere ich mich gerne. Den vergesse ich nicht mehr. Und ich flog da einfach nur so umher. Ich weiß nicht, ob ich ein Ziel hatte, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her, aber ich bin halt da umhergeflogen. Und plötzlich bin ich aufgewacht. Ich war einfach wach. Und hab mir gedacht, Scheiße. Jetzt war es gerade so schön. Und ich habe dann versucht, natürlich wieder einzuschlafen, was natürlich nicht geklappt hat. Nicht sofort. Und wenn du dann einschläfst, träumst du sowieso nicht mehr an derselben Stelle weiter. Das klappt wahrscheinlich in den wenigsten Fällen, dass man dann weiter träumt. Und es gab noch andere Träume. Als Jugendlicher natürlich irgendwie mit Mädels von Mädels geträumt oder was weiß ich, die waren so schön, die Träume.
Ja.
Dass man,
Kurz bevor es soweit war, bist du aufgewacht. Scheiße, ich will zurück in den Traum. Ich,
ja.
und nichts mehr.
Genau, und dann, also als Jugendlicher, ja. Und es war so schön, alles war so perfekt in dieser Traumwelt. Das war alles so wirklich perfekt, alles hat gestimmt, ne? Es gab da nichts Negatives. Und natürlich sehnst du dich dann in diesen Traum zurück. Das ist wahr, ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es, wenn es sowas gibt, wie Preston Dennett das beschreibt, wirklich so ist, dass es da drüben sehr schön ist. Wenn man das natürlich bewusst besuchen könnte, das wäre schon der Hammer, finde ich. Aber wie gesagt, ich bin da wie du. Bei mir klappt es auch meistens nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich merke manchmal dieses Reißen am Bein oder am Körper, das, was beschrieben wird. Manchmal spürt man so ein Rupfen oder ein Reißen. Wie wenn ein jemand, ja, man beschreibt es so, wie wenn ein jemand aus dem Körper herausziehen will. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass mein Bein jemand reißt, ob es jetzt ein Nervenzucken ist oder was weiß ich. Was weiß ich, oder ob es wirklich damit zu tun hat. Aber es passiert schon immer in diesem Dämmerzustand, wo du gar nicht mehr ganz wach bist, aber auch noch nicht schläfst. Ne? Da passiert das bei mir. Das erschreckt mich aber so sehr, dass ich mich nicht darauf einlassen kann. Und dann bin ich aber lieber wach,
Das
anstatt
ist ja
dass ich
das
da
Problem.
weitermache. Ja.
Wenn du das machst, diese Astralreisen, setzt dich dann gemütlich hin, Meditationsmusik an und versuchst dann wirklich dann auch noch diesen Methoden vorzugehen. Und sobald du an einen gewissen Punkt kommst, wo du denkst, das könnte jetzt funktionieren, dann schaltet sich ja dein Gehirn wieder ein. Unser größtes Problem in dem Moment ist eigentlich unser eigener Verstand, weil der bringt uns dann wieder zurück. Na, wenn du dann diesen Moment nicht nachdenken würdest, sondern würdest es einfach geschehen lassen, dann wird es wahrscheinlich gehen. Aber die meisten Menschen fangen dann, oh, nanu, das war doch jetzt so, wie es beschrieben wird im Buch, bin ich jetzt kurz davor und damit ist die ganze Sache eigentlich schon wieder vorbei. Damit hast du schon wieder alles verhindert. Und das müssen wir einfach lernen. Und das ist die große Kunst des Meditierens ja auch, dass du irgendwann gedankenfrei bist. Ne? Meditieren funktioniert nur dann, wenn dein Kopf eigentlich völlig gedankenfrei ist. Maximal noch, dass du vielleicht so als Hilfe dir vielleicht Zahlen zählst oder dass du Wolken in den Gedanken an dir vorbeiziehen lässt. Das hilft manchen. Aber am besten ist eigentlich, du bist völlig gedankenfrei. Ist gar nichts mehr in deinem Kopf. Reines Nichts. Dann kommst du wirklich in diesen tiefen meditativen Zustand rein, den man sich da eben auch erhofft. Und dann können da auch in diesem Zustand paranormale Erlebnisse möglich sein. Astralreisen oder übersinnliche Wahrnehmungen, dass du irgendwas um dich herum wahrnimmst, dass das Ganze um dich herum anders aussieht, weil du dann irgendwo ja, den ungefähr so den sechsten Sinn hast. Du kannst also Dinge wahrnehmen und sehen, die du sonst halt nicht sehen kannst. Aber das funktioniert eben nur, wenn du deinen Geist wirklich frei kriegst und diese Gedanken, dieses ständige Denken, was bei uns dabei ist, über jeden Furz denken wir nach. Und das hindert uns eben daran, diese Erfahrungen viel öfter zu machen und intensiver zu machen.
Ja, jetzt sind wir ganz schön tief eingetaucht in dieses Thema. Es ist aber auch sehr interessant. Ja, da spreche ich gerne drüber, über dieses Out-of-Body-Experience-Thema. Ich habe noch ein paar mehr Kommentare da, die ich gerne vorlesen würde, aber lass uns noch kurz in der Richtung bleiben. Wir haben ja über diese Einladungen gesprochen. Und Volkssage und Märchen. Da gibt es ja auch die Idee, dass Hexen und böse Geister nicht ohne Einladung bewusst oder unbewusst in das Leben eines Menschen eindringen dürfen. Also da könnte man jetzt einige Beispiele nennen aus Volkssagen oder Mythen oder Märchen, aber vielleicht, das hat bestimmt schon jeder mal irgendwie gelesen in einem Märchen oder in einer Geschichte, in der Fabel, wo auch immer. Und manchmal reicht es auch, wenn man den Namen dieses Dämons oder dieses oder der Hexe sagt. Man kennt ja die Geschichte der Bloody Mary zum Beispiel, dass man vorm Spiegel steht und irgendwie dreimal oder fünfmal, ich weiß gar nicht mehr, Bloody Mary ruft. Und das könnte ja auch so eine Art Einladung sein. Ne? Und gerade Spiegel machen ja auch vielen Angst. Also ich kenne persönlich jemanden, in dessen Haus gibt es nur einen kleinen runden Spiegel und der ist in seinem Bad. Das ist wie so ein, wie sagt man denn, wie so ein Schminkspiegel. Auf der einen Seite kann man das vergrößern, wenn man reinguckt, und auf der anderen ist es ein normaler Spiegel. Denn er hat furchtbare Angst vor Spiegeln. Also an seinem Schlafzimmerschrank hat er keinen Spiegel, hat auch nirgends anders irgendwie im Flur oder wo man halt manchmal einen Spiegel hat. Er hat keinen Spiegel in seiner Wohnung. Nur diesen einen kleinen, weil er den einfach braucht früh, damit man gucken kann. Aber wie zerknittert er ist früh. Und er hat wahnsinnige Angst vor Spiegeln. Also, und es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da haben mir Spiegel auch Angst gemacht. Da war ich noch mit meiner Ex-Frau zusammengelebt und wir hatten so einen typischen 2000er Schlafzimmerschrank. Man kennt sie, komische Farben. Und an den Türen waren große Spiegel und haben genau einen Umzug lang gehalten. Dann wurden die geklebt und geleimt und geschraubt mit Spax und mit allem, was man hatte. Egal. Auf jeden Fall hat der mir mal eines Nachts große Angst gemacht, der Spiegel. Fragt mich nicht mehr, warum. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Da gab es ein Erlebnis, an das ich mich gar nicht mehr so wirklich erinnere. Ich weiß nur, dass ich eines Nachts mal in diesen Spiegel geguckt habe und hatte dann seitdem irgendwie furchtbare Angst vor diesem blöden Spiegel.
Ja, so geht es mir eigentlich, wenn ich in jeden Spiegel schaue. Das liegt daran, dass ich halt immer denke, Alter, wie beschissen siehst du da wieder aus. Aber unabhängig davon, es wird ja nicht mal gesagt, dass Spiegel auch so eine Art Portale sein können, Eintrittstüren sozusagen für irgendwelche Wesenheiten. Und du hast es vorhin mit den Namen gesagt, dass man jetzt Bloody Mary oder auch, gab ja auch diese Geschichte vom Candyman, wenn man diese Namen dann mehrmals gesagt hat. Dass man die rufen kann. Im Gegenzug kann man aber auch Dämonen angeblich mit ihrem Namen wieder loswerden. Wenn man zum Beispiel den Namen von einem Dämon rausfindet, die sagen ja meistens nicht, wie sie heißen. Es ist ja immer, wenn du gerade so Exorzismusfilme anschaust, ist ja immer so das Wichtigste für den Exorzisten rauszufinden, wie der heißt, damit er ihn ansprechen kann und ihn sozusagen dann loswerden kann. Dämonen geben nicht gerne preis, wer sie sind. Und angeblich, wenn man den Namen rausfindet, kann man dann einen Dämon auch wieder loswerden dadurch. Aber was ich davon halt, ganz ehrlich, von der Geschichte, dass man jemanden einladen muss, ich glaube, das ist einfach so ein Schutzmechanismus, den der Mensch halt entwickelt hat, damit er irgendwas in der Hand hat, um sich zu schützen, um zu sagen, naja, aber ich habe ja dieses Instrument in der Hand und da kann mir ja nichts passieren. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn es sowas gibt, wie irgendwelche Welten, in denen Dämonen, böse Wesen, sowas existieren, dann scheißen die drauf, ob du sie einlädst oder nicht. Dann kommen die einfach und machen, was sie wollen. Denen ist es wurscht, ob du den Weihrauch ins Gesicht bläst oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist denen wahrscheinlich wurscht. Also so würde ich das jetzt mal einschätzen. Ich glaube, das sind alles so Dinge, so Rituale und sowas, die wir Menschen einfach erfunden haben, um halt dem Ganzen so ein bisschen einen Schutz zu geben, um dem Ganzen so ein bisschen die Angst zu nehmen, den Leuten auch, die sich mit sowas beschäftigen oder die davon betroffen sind, dass man sagen kann, du, ich habe da ein Ritual für dich. Wenn ich das jetzt durchführe, dann bist du befreit davon und dann geht es dir wieder gut. Also es ist jetzt nur so eine Meinung. Es kann natürlich auch sein, dass da was dahinter steckt. Ich denke, es gibt auch Rituale, die einen Sinn haben und die auch wirklich wichtig sind. Aber ich glaube, dass es auch viel Zeug gibt, naja, die einfach bedeutungslos sind, die einfach wurscht sind, ob man es jetzt macht oder nicht. Das ändert nichts dran.
Ja, da bin ich bei dir. Ich habe mal Julia gefragt, woher dieses Räuchern kommt mit den verschiedenen Kräutern oder was immer das auch ist, und mit diesen Harzen, woher das kommt und warum man das einsetzt, zum Beispiel um Häuser zu reinigen von bösen Geistern, bösen Entitäten. Sie konnte es mir auch gar nicht genau sagen, woher das kommt. Es gibt es halt schon immer, es ist halt
Halt überliefert worden so.
überliefert und man könnte ja sagen, vielleicht auch tausendfach erprobt.
Vielleicht auch irgendwann mal gechannelt worden. Es gibt ja auch welche, die behaupten, dass sie haben das tatsächlich von irgendwelchen übersinnlichen Wesen mitgeteilt bekommen, dass das eben hilft und dass das was bringt. Und ich meine, der Glaube versetzt ja Berge, das sagt man ja immer so schön. Also dementsprechend ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ob es ursprünglich wirklich geholfen hat. Wenn ein Mensch fest dran glaubt, dann kann das auch an sich schon helfen, weil die Gedanken erschaffen Realität. Und wenn du dann also fest davon überzeugt bist, dein Haus ist von bösen Geistern besetzt und du machst jetzt dann House-Clearing und läufst damit Weihrauch und Salbei rum und machst ein paar Bannsprüche dazu und der Mensch, der da drin wohnt, glaubt da ganz fest daran, dann kann es auch helfen. Und danach sind dann vielleicht diese Spukerlebnisse, diese schlechte Stimmung, dieses Negative im Haus tatsächlich verschwunden. Also dementsprechend, es ist nicht verkehrt, es zu machen, nur sich wirklich komplett darauf zu verlassen und das auch als Ausrede oder als Begründung zu nehmen, warum ich jetzt irgendein Ritual machen darf, weil wenn was Schlimmes passiert, dann gibt es ja immer einen Gegenzauber, den brauche ich ja nur anzuwenden, dann ist alles wieder gut. Das halte ich für gefährlich.
Ich ebenfalls. Es gibt ja auch diverse Kräuter und Pflanzen, die dich in einen Zustand versetzen, in dem du auf diverse Entitäten treffen kannst. Zumindest laut Aussage vieler, die damit experimentieren. Könnte natürlich auch sein, dass jemand sich gedacht hat, dann geht es ja andersrum wahrscheinlich auch. Also wenn ich das dadurch herbeiführen kann, dann kann ich es mit vielleicht mit diversen anderen Kräutern eben auch wieder von mir wegschaffen. Wer weiß, wenn ich es durch die Hilfe von solchen Sachen herholen kann, no, dann geht es andersrum, wie gesagt, vielleicht auch. Das ist, ja, das ist vielleicht mal eine Überlegung wert. Du hast selbst mal mit dem Ouija-Board experimentiert. Das ist noch gar nicht so lange her. Du hast ja wirklich.
Nee, ich habe nicht damit experimentiert.
Ah,
Ich habe
nicht, du hast
bisher mich
noch nicht.
vom, ich habe, ich besitze eins. Ich habe ein gutes Switcherboard mir besorgt, aber ich habe Respekt davor und dementsprechend steht es bei mir noch unbenutzt rum und ich warte noch auf den richtigen Tag, weil für mich ist es kein Spielzeug wie für viele andere. Dummerweise wurde es ja tatsächlich damals im 19. Jahrhundert, als es erfunden worden ist in Amerika, ist es tatsächlich am Anfang als Spielzeug vertrieben worden, auch lange Zeit noch. Auch heute noch werden einige Ouija-Bretter als Spielzeug angeboten. Das ist definitiv kein Spielzeug, denn wenn wir in Erwägung ziehen, dass wir tatsächlich damit in Verbindung treten können mit sonst was für Wesenheiten oder Ebenen, wir wissen ja nicht, wer wirklich da angerufen wird, mit wem wir da kommunizieren. Wenn wir das also in Betracht ziehen, dass es tatsächlich funktioniert, dann ist es alles andere als ein Spielzeug und gehört auf keinen Fall in die Hände von Kindern oder von irgendwelchen, die nur Blödsinn damit machen wollen. Damit sollte man sehr respektvoll umgehen. Und deswegen, da ich es eben für möglich halte, da ich diese anderen Welten für absolut wahrscheinlich halte, bin ich sehr vorsichtig und werde es irgendwann machen, aber in der richtigen Umgebung, und auch in der richtigen Stimmung. Und ich werde mich auch da an gewisse Vorsichtsmaßnahmen halten. Allein nur für meinen Seelenfrieden, für meine, ne, dass ich halt einfach was habe, woran ich auch so ein bisschen mich klammern kann. Weil was, wie gesagt, wenn dann tatsächlich sich das Ding, die Planchette über das Ouija-Board bewegt und jeder sagt definitiv, der damit anwesend ist, ich habe das nicht gemacht. Was dann, ne? Wenn da irgendwelche komischen Wörter rauskommen, die Suggestion, die dann vielleicht irgendwie bei dir losgetreten werden. Also wenn da jemand psychisch schwach ist und mental da nicht so ganz auf der Höhe ist, der kann durch sowas echt richtig einen wegkriegen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen bin ich bisher da vorsichtig gewesen.
Ich kann dich gut verstehen. Ich sehe das komplett anders, was das Ouija-Board angeht. Ich will, es soll nicht respektlos klingen, aber für mich ist das Ding ein Spielzeug, ganz einfach. Das ist, ich habe da überhaupt keine Angst davor. Ich würde das jederzeit machen. Ich habe es auch schon gemacht. Ich habe da, ja, wie gesagt, also, ich will nicht sagen, ich habe keinen Respekt davor. Man hat immer im Hinterkopf, ist was dran. Hat man trotzdem im Hinterkopf, da bin ich ja ganz ehrlich. Aber für mich ist das Ding ein Spielzeug. Die Funktionsweise, da gibt es ja viele Ansätze. Viele Leute beschreiben das, wie es vielleicht funktionieren könnte und unterbewusst bewegt wird und hin und her, blablabla. Du sagst, du würdest dich schützen, dann vielleicht auch mit Räucherung und solchen Geschichten, oder?
Also es gibt so ein paar Regeln, die man sich halten sollte. Zum Beispiel am Anfang, bevor man anfängt, macht man eine Räucherung des Raumes und um die Nähe von dem Board rum. Dann nimmt man zum Beispiel weißen Salbei oder Weihrauch, weil es halt angeblich laut Volksglauben eben böse Geister, die möglicherweise schon da sind, die im Raum schon sind, die dann vielleicht dieses Ouija-Board nutzen würden, um mehr in Erscheinung zu treten, damit die halt schon mal beseitigt werden. Dann stellt man zum Beispiel ums Ouija-Board Kerzen auf, am besten schwarze oder weiße Kerzen, die sollen auch wiederum die Farben für Schutz sorgen. Man stellt vielleicht noch ein Glas Wasser oder eine kleine Schüssel Wasser hin, damit die Geister, falls welche kommen sollten, die Energie nicht so sehr von den Sitzern ziehen können, sondern sich von dem Wasser eben die Energie nehmen können. Und dann ist ganz wichtig, vernünftige und sinnvolle Sätze und Fragen stellen. Also nicht irgend so ein Quatsch da hier, wer stirbt als nächstes, so ein Schwachsinn. Also schon sich seine Fragen wohl überlegen. Und nachdem man das Ganze beendet hat, ganz wichtig, auch vernünftig beenden. Nie dann einfach sagen, so jetzt ist Schluss, Board zur Seite und Schluss und gut ist. sondern schon auch vernünftig abschließen, die Blanchette dann auch auf das Goodbye oder auf Wiedersehenszeichen gleiten lassen und dann auch den Geistern, die man da eben hereingebeten hat, wieder verabschieden, also ihnen sagen, sie sollen auch wieder dahin zurück, wo sie jetzt hergekommen sind. Ganz wichtig auch am Anfang, wenn man anfängt, nur Geister hereinbeten, die lichtvoll sind, die gut sind, positiv sind, also dieses auch in den Raum reinsagen. Also schon dazu erwähnen, dass man nicht mit negativen Wesenheiten in Kontakt treten möchte, am Schluss eben die dann wieder verabschieden und am besten nochmal eine Räucherung danach durchführen, falls doch was zurückgeblieben ist, damit es weg ist. Also es sind so ein paar Schutzrituale, die man machen kann. Allein schon, wie gesagt, für den Kopf, ne? Dass man halt einfach dann das Gefühl hat, da kann jetzt nichts zurück sein oder so. Weil, wie gesagt, lass nach so einer Sitzung ein paar Tage später irgendwas Blödes passieren, ein Unfall, irgendwas Doofes. Dann glaubt derjenige sofort, das hat vielleicht damit zu tun, da ist vielleicht irgendwas durchgekommen, das hängt jetzt an mir dran. Und dann kannst du dich so sehr reinsteigern, dass du irgendwann eine Psychose kriegst und, weißt ja, selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Dann passiert ein Ding nach dem anderen. Murphy's Law.
Ja, Murphy's Law. Murphy's Gesetz. Ich habe vor einer Weile mit Carsten Dresbach über seine Ouija-Board-Sitzungen gesprochen. Das war sehr spannend, muss ich sagen. Ich halte selbst, wie gesagt, nicht viel vom Ouija-Board. Ich halte das nicht für besonders gefährlich in dem Sinne. Aber natürlich habe ich ja auch nicht die ultimative Wahrheit. Oder. Das ist halt meine Meinung. Ich fand das ganz spannend, was Carsten Dresbach alles erzählt hat. Hast du das geguckt oder hast du.
Habe ich bisher auch nicht gesehen, die Folge, nein. Aber
Sehr
ich weiß, von welcher Folge du sprichst, ja.
ja, sehr interessant, diese Sitzungen, die er da macht. Und sehr interessant, die Infos, die dann durchkommen, sind sehr interessant. Hat mich dann doch zum Grübeln gebracht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß auch nicht, wodurch das dann endgültig hervorgerufen wird, diese Infos, die da durchkommen. Und sind das wirklich Infos von der geistigen Welt? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich versuche immer ganz unbefangen daran zu gehen und die Leute halt erzählen zu lassen. Ich finde es spannend. Es war sehr spannend. Interessant, was er da macht mit dem Ouija Board. Das ist ganz interessant. Die Ergebnisse sind interessant.
Ja, mit dem Carsten würde ich vielleicht auch, den will ich irgendwann mal ansprechen, dass ich mal auch bei einer von den Seancen mal dabei bin. Der macht ja auch solche zu Hause bei sich. Den werde ich mal gucken, ob wir da irgendwas zusammen machen können. Und auch wir haben ja schon gesprochen darüber, dass wir vielleicht mal mit meinem Ouija-Board da mal eine Sitzung machen. Im Sommer vielleicht, mal draußen, mal hier. Oder neutraler Ort. Das ist zum Beispiel auch was, was ich empfehlen würde. Es kommt auch an, wie sehr man sowas glaubt. Aber ich würde, wenn jemand wirklich es für möglich hält, dass da was durchkommt, es nicht unbedingt bei sich zu Hause machen. Denn, wie gesagt, macht man damit wirklich jetzt ein Portal auf und es wird am Schluss nicht wieder ordentlich verschlossen oder es ist dem Dämon oder dem Geist vielleicht auch völlig wurscht, ob du das am Schluss schließt, weil der einfach da bleiben möchte, dann hast du sowas mitunter bei dir zu Hause. Deswegen ist ein neutraler Ort vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man es am Anfang mal ausprobieren möchte, zu gucken, was passiert da. Dann nimmt man wenigstens, dann bleibt wenigstens das eigene Heim verschont von dem Ganzen. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Suggestion spielt halt eine große Rolle auch unter bei Leuten. Ne? Wie sehr sich da halt reinsteigern und wie sehr sie sowas auch glauben. Und da muss man aufpassen. Ich, wie
Denke
gesagt, habe ja so Seancen mitgemacht, Tischrücken und sowas. Das ist ja auch sowas Ähnliches. Und da hat man halt erfahrene Leute am Tisch mit sitzen. Da fühlt man sich halt sicher. Ob man wirklich sicher ist, bleibt mal dahingestellt. Wie ich es vorhin schon sagte, mitunter ist es solchen Wesenheiten auch völlig wurscht, was wir für Rituale machen, wie erfahren wir sind. Das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, wie diese anderen Welten ticken. Das ist ja nur sowas Menschliches wieder, allem so irgendwie so einen gewissen Sinn zu geben und allem so eine Regel zu geben, ein Ritual zu geben. Ob das jetzt wirklich alles was bringt oder sinnig ist, bleibt mal dahingestellt. Aber wir machen es mal im Sommer. Wenn
Ja.
wir mal den richtigen Tag finden, den richtigen Ort uns raussuchen, wenn du es unbedingt bei dir machen willst, können wir es auch bei dir zu Hause im Garten machen oder neutralen Ort und dann gucken wir mal, was da passiert. Wichtig vielleicht auch für die Leute, die sowas machen, wenn zwischendrin was Negatives passiert, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man das Gefühl hat, hier läuft was in die falsche Richtung, beenden, aber nicht abrupt beenden, sondern genau nach den Gesetzmäßigkeiten, die ja da vorgegeben werden, ist beenden, also mit Verabschiedung. Ne? Also nicht einfach dann sagen, oh Scheiße, das ist jetzt irgendwas Schlechtes, jetzt weg mit dem Ding und wegschmeißen, zerreißen, verbrennen, was auch immer. Dann bleibt mitunter dieses Portal, falls es sowas gibt, offen. Dann wird man das Ganze nicht los.
Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin dabei, gar keine Sorge. Ich werde auch mich da jetzt nicht lustig machen oder so. Keine Sorge. Wir werden auf jeden Fall berichten, Leute. wie es
Ja,
war.
wir können ja auch live filmen. Also wir können es filmen
Ja.
dabei auch, ne?
Genau, wir könnten eine Aufnahme machen. Das ist eine gute Idee. Wir werden es filmen dabei.
Wir legen dann auch ein paar Geräte vielleicht mit hin, so was ich ein EMF-Messer, eine Ghostbox oder ein Diktiergerät und lassen das alles mal mitlaufen, Nachtsichtkamera. Und dann beobachten wir das Ganze, Kamera auch vielleicht auf die Messgeräte gerichtet, um zu schauen, ob sich irgendwann bei bestimmten Fragen oder sonst was da auch was verändert. Das wäre schon interessant, wenn jetzt zum Beispiel die Planchette sich anfängt zu bewegen und im selben Moment würde der EMF-Messer zum Beispiel ausschlagen. Das wäre schon sehr interessant, solche Dinge.
Ja. Das ist eine gute Idee. Lass uns das filmen. Das ist cool. Livestreamen werden wir nicht, aber wir werden es filmen. Ich habe gerade gesehen, mein Name, da stand schon wieder Dustin Schutter. Der Dustin, der Schlingel, gestern wieder Zoom-Benutzernamen geändert. Na gut. Okay, dann lass uns trotzdem mal noch einen weiteren Kommentar dran nehmen zum selben Thema, bevor wir uns zu sehr in diesem Thema verlieren. Aber spannend bis dahin, finde ich ganz interessant. Jemand schreibt ebenfalls zum Thema Black-Eyed Children. Ich habe vor circa 2 Jahren in einem Buch über einen Fall mit diesen Kindern gelesen. Und kurze Side-Note, Thorsten, du hast auf diesen Kommentar geantwortet.
Nicht.
Kinder gelesen,
Sowas.
ja, die von einem älteren Ehepaar ins Haus gelassen wurden, weil sie telefonieren mussten. Die Frau ließ die Kinder ins Haus. Ihr Mann saß im Wohnzimmer und bekam panische Angst, als er sie sah. Und kurz darauf einen Schlaganfall. Die Katzen, die im Haus lebten, wurden im Nachhinein krank und verstarben. Tja, jetzt hat er leider nicht geschrieben, was für ein Buch das war. Das würde mich jetzt sehr interessieren.
Ja, da geht es halt dann darum, um die Frage, die wir halt uns gestellt haben, was passiert mit Leuten, die diese Kinder reinlassen? Ne? Daraufhin hat der eben geantwortet, dass er sowas mal gelesen hat. Ne? Also da hätten wir ja zum Beispiel schon so eine mögliche Auswirkung, wenn man so ein Kind reinlässt, ne? Dass dann halt irgendwelche schlimmen Dinge dann plötzlich im Haus passieren. Ne? Leute sterben, Haustiere sterben, werden krank, Menschen oder sowas.
Ja, wie immer den Kommentar auch geschrieben hat, wenn du das hier hörst oder siehst, schreib doch mal hier drunter, welches Buch du meinst. Das würde mich sehr interessieren, ob es ein Spe Buch speziell über diese Thematik war, was ich ehrlich gesagt gar nicht glaube, weil das Thema gibt jetzt nicht wahnsinnig viele her, nur die Black-Eyed Children. Ich denke mal, es wird ein Buch gewesen sein mit verschiedenen, nennen wir es mal, grenzwissenschaftlichen Gebieten. Aber wenn du das hier hörst, siehst, wie auch immer, lass uns doch mal wissen, was für ein Buch das war, wie das hieß, wer das geschrieben hat. Das würde ich mir auch gerne mal angucken. Ja, die Katzen sind im Nachhinein verstorben. Katzen wurden krank und verstarben, schreibt er. Das ist interessant, wenn es denn wirklich so war. Man kann es natürlich nicht verifizieren. Es stand in dem Buch, da kann man viel reinschreiben. Katzen haben den Ruf, zwischen der physischen Welt und der spirituellen Welt hin und her zu switchen.
Ja, und werden oft auch als was angesehen, als eine Tierart angesehen, die Dämonen nicht so gerne mögen. Ne,
Jein,
also es
jein.
gibt verschiedene wahrscheinlich, aber man hört es hin und wieder mal, dass eine Katze einen guten Schutz da bietet. Aber wenn eben dann solche Wesen erstmal ja, sich der Räumlichkeiten ermächtigt haben, dann werden die vielleicht auch versuchen, wenn sie Katzen nicht mögen, die vielleicht irgendwie zu beseitigen. Daher ist es vielleicht dann auch verständlich, dass dann die Katzen vielleicht krank werden und sterben, weil sie vielleicht bekämpft werden von dieser negativen Wesenheit, die einfach loswerden will, weil sie irgendwie stören oder irgendwie, ne?
Du hast natürlich recht, in der ägyptischen Mythologie zum Beispiel sind Katzen ja eher so Beschützer. Und es gibt aber auch andere Mythologien, das sind Katzen manchmal Begleiter. Man kennt es aus Märchen und so auch, zum Beispiel von Hexen und bösen Geistern. Besonders schwarze Katzen stehen ja im Ruf, Begleiter von bösen Entitäten und auch Hexen zu sein. Aber woher der Hexenmythos kommt, das wissen wir ja im Prinzip auch. Das ist dann eher, wie gesagt, im Bereich der Märchen einzuordnen, denke ich mal. Aber Katzen und auch Hunde und eventuell auch andere Tiere natürlich. Aber Katzen und Hunde haben wir halt, die meisten Leute von uns haben die um sich herum. Und hat bestimmt schon jeder mal bemerkt, dass das Tier komisch agiert. Ich habe das schon mehrfach hier festgestellt bei uns im Haus. Unsere Katze, nicht die, die wir jetzt haben, die letzte, die leider gestorben ist, der ist Sir Alaric. Der andere sitzt gerade hier vor mir am Fenster. Der hat mich vorhin schon erschreckt. Sitzt den ganzen Tag schon am Fenster, hinterm Vorhang. Und manchmal saß die Katze, die wir vorher hatten, saß einfach nur da und hat manchmal die Pfote hochgehoben und hat, als würde er irgendwas anfassen wollen, das in der Luft ist. Und hat das auch wirklich fixiert. Und dann guckt man so in die Richtung, wo er hinguckt und denkt sich, was guckt die Katze an? Was macht er denn? Also, solche Sachen hat bestimmt schon jeder mal erlebt. Oder der Hund, der da sitzt und die Luft anhimmelt und mit dem Schwanz wedelt, im Fall von meinem Hund mit seinem Stummelschwänzchen über eine französische Bulldogge. Und dann guckt er so in die Luft und legt den Kopf nach links und rechts und quietscht und ja, freut sich offensichtlich. Und du fragst dich, was sieht denn der Hund? Das ist doch verrückt. Was macht denn der? Ist da jemand? Steht da ein Geist? Wer weiß? Sieht er ihn? Sehen die Katzen was? Es gibt auch so eine alte, das wird auch so eine Art Urban Legend sein, die ging bei uns hier in der Gegend rum. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass wenn man sich eine Hundeträne ins Auge reibt, man böse Geister sehen könnte. Hast du davon schon mal gehört?
Also, wenn dann irgendwann im hintersten, irgendwo im hintersten Region des Gehirns irgendwie irgendwo da hinten, aber so. Also, ich habe das Gefühl, ich habe es schon mal gehört, aber es kann es jetzt nicht wirklich bestätigen, ob ich das schon mal tatsächlich irgendwo gehört oder gelesen habe. Ich glaube es zwar, aber wer weiß. Da kursiert ja viel so Zeug, also ich würde es jetzt nicht unbedingt machen, aber ich halte insgesamt Hunde und Katzen tatsächlich für gute Indikatoren für paranormale Vorgänge. Also wer das Gefühl hat, bei sich zu Hause spukt es vielleicht oder sind irgendwelche Geister unterwegs, der sollte tatsächlich sich mal einen Hund oder eine Katze besorgen und die da drinnen mal ein paar Tage aufnehmen bei sich. Entweder von einem Bekannten vielleicht mal ausleihen oder irgendwas und mal schauen, ob die irgendwie reagieren. Ob die auf gewisse Zimmer reagieren, ob die sich komisch verhalten. Das sind immer sehr gute Indikatoren. Also das sollte man aber auch, wie gesagt, Hund oder Katze nehmen. Mit allen Tieren funktioniert es nicht. Also wenn sich jetzt jemand glaubt, er kauft sich jetzt einen Goldfisch und stellt ihn da irgendwo hin, da wird nicht viel passieren. Also ich glaube nicht, dass der Goldfisch plötzlich drin im Wasser anfängt zu zirkulieren, weil er da einen Geist sieht. Also irgendwie scheinen Katzen und Hunde dann besonders geeignet für sowas zu sein.
Ich habe erst die Tage von der Geschichte gehört. Ich weiß nicht mehr, ob es in einem YouTube-Video war oder wer mir die erzählt hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Der hatte einen Hund und die sind, ich glaube, in eine neue Wohnung gezogen oder ein neues Haus. Ich denke, es war ein Haus, ja. Und da gab es komische Vorkommnisse und dieser Hund ist partout in eines dieser Zimmer nicht reingegangen. Da hat er sich geweigert. Er ist nicht in dieses Zimmer rein. Da hat er sich mit Anführungszeichen, Händen und Füßen gewehrt, da reinzugehen. Hat ja keine Hände. Er ist nicht in dieses Zimmer rein. Konnte der Besitzer machen, was er wollte, in dieses Zimmer ist er nicht rein. Also hat dann sogar geschnappt, als der ihn da reinziehen wollte, den Hund, und keine Chance. Der Hund wollte nicht in dieses Zimmer, er ist da regelrecht ausgetickt. Das ist komisch, denn in dem Zimmer war auch nichts irgendwie Besonderes, also nichts, wovor der Hund hätte Angst haben müssen. Ein Tisch, ein paar Stühle und halt normal möbliert, sag ich mal, das Zimmer. Keine irgendwie ungewöhnlichen Bilder an der Wand, irgendwelche von Gesichtern oder sonst was. Das war ja ein stinknormaler Wohnraum eben. Der Hund ist nicht da rein. Der Hund ist nicht in dieses Zimmer rein. Das ist
Ja, die
komisch.
scheinen einen sechsten Sinn zu haben. Das ist halt anscheinend so. Ich meine, vermutlich haben wir Menschen in alle, als Kinder, man sagt ja von Kindern, die haben ja noch diese übersinnliche Wahrnehmung, die sehr mit den von Tieren vergleichbar ist. Und das verliert sich aber dann halt im Laufe des Erwachsenwerdens, ne? Weil wir halt dann einfach verbildet werden, ne? Unsere Gesellschaft, die uns dann vorgibt, das und das gibt es nicht, das darf es nicht geben. Und dann glauben wir da nicht mehr dran und dann ist irgendwann diese übersinnliche Wahrnehmung halt komplett verschwunden, bei den meisten zumindest. Ich meine, es gibt ja auch erwachsene Menschen noch, die sowas haben. Aber bei Kindern sagt man es eben auch sehr stark, dass die sowas wahrnehmen können. Ne? Diese unsichtbaren Freunde, die da dann mitunter haben, die Spielkameraden. Das sollte man immer sehr genau hinhören. Und eben, wie gesagt, bei Tieren ist es halt auch so und bei denen bleibt es halt auch immer so, weil denen sagt halt nicht mal irgendwann mal später nach ein paar Jahren jemand, du, da gibt es gar nichts Übernatürliches. Das darf es nicht geben, also gibt es das auch nicht. Sondern ein Tier hat es halt sein ganzes Leben lang, diese Fähigkeit. Also wie gesagt, da sollte man immer drauf achten und Tiere lassen sich auch nicht so gut verarschen. Ne? Also wenn man jetzt ein Video faken will, natürlich kann man einen Hund erschrecken dann oder so, wenn man es unbedingt jetzt machen will, dann hängt man eine Kamera auf, lässt seinen Hund da in den Raum reinkommen, man springt dann vielleicht irgendwo vor und erschreckt den Hund. Also was die Kamera halt da nicht einfängt, sondern sie fängt nur den Hund ein. Aber im Endeffekt hat dann irgendwie der Besitzer den Hund erschreckt und dann zuckt er zusammen und dann kann man das dann im Inneren verkaufen, als guckt mal hier, bei mir spukt's, mein Hund ist total zusammengezuckt, obwohl da niemand war. Aber das lassen Hunde halt nicht ständig mit sich machen, solche Dinge. Ich meine, erschrecken kannst du mal, aber wenn die sich halt ganz komisch verhalten, wenn die halt einen Ort meiden, eine Stelle meiden, ein Zimmer meiden, irgendwas anbellen und ne, die bellen ja nicht ihren Besitzer unbedingt an, der sich erschrickt, sondern wenn die einfach so in den Raum in eine Ecke reinbellen, Da sollte man schon drauf achten. Da könnte etwas sein.
Könnte etwas sein. Ich finde das interessant, was du gesagt hast mit den Kids. Das habe ich natürlich auch schon oft gehört, dass Kids, ganz kleine Kids, wirklich noch sehr fühlig sind, was sowas angeht. Könnte man sagen, fühlig. Vielleicht Dinge sehen oder wahrnehmen und das sich dann später verliert. Auch durch unsere Schuld natürlich, weil man den Kindern da auch den Freiraum nicht lässt und das denen dann auch abtrainiert. Oder einfach das Leben den Kindern das abtrainiert, genau wie wir uns ja auch diverse Dinge abtrainieren, selbst abtrainieren. Dann kommt halt irgendwann das Leben dazwischen. Der Kindergarten, die Schule. Im Kindergarten wirst du vorbereitet auf das schulische Leben. In der Schule wirst du vorbereitet aufs Berufsleben. Also alles, was da nicht ins Raster passt, wird dir wegtrainiert. Wer hat das letztens gesagt im Podcast hier? Es wäre cool, wenn man in der Schule etwas über solche Dinge lernen würde, so ein bisschen über das ein oder andere grenzwissenschaftliche Thema. Das muss jetzt nicht komplett ins Esoterische oder Spirituelle abrutschen, aber wenn man über das ein oder andere Thema da ein bisschen was lernen würde, das wäre schon interessant, ne, in der Schule, wenn es.
Ja, aber die Schulen sind ja genau eher dafür da, genau das Gegenteil zu machen.
Ja,
Das
natürlich.
ja auch noch aus uns rauszutrainieren. Ne? Und bei den Kindern, wenn die gerade noch in der Entwicklung sind, braucht bloß eine für sie bedeutsame Person zu kommen, die ihr eintrichtert, sowas gibt es nicht. Und schon ist mitunter diese Fähigkeit verloren. Und da sind es meistens die Freunde ab einem bestimmten Alter, davor sind es die Eltern. Und irgendwann am bestimmten Alter lassen sich Kinder sehr stark von ihren Freunden beeinflussen. Da haben wir Eltern ja gar nicht mehr so viel zu sagen, dann hören die auf uns eh nicht mehr. Und sobald dann nur ein Freund kommt, der sagt, ach, ist doch alles Quatsch und sowas, das gibt's doch alles nicht, da kann es schon ausreichen, dass diese übersinnlichen Antennen, die vielleicht noch da waren, komplett einfahren. Und dann bleiben sie erstmal drin im Köpfchen und
Ja.
fahren nicht mehr aus. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber erstmal Schluss damit.
Es ist schade, dass diese ganzen grenzwissenschaftlichen Themen so ein bisschen, sagen wir mal, in der breiten Masse so einen schlechten Ruf haben, ne? Das finde ich ganz schade. Ich denke mal, 90%, vielleicht sogar über 90% der Leute, die hier zugucken, die sind relativ offen für das meiste, über das wir reden. Vielleicht auch skeptisch, so wie ich. Skeptisch, aber dennoch aufgeschlossen all diesen Themen gegenüber, sodass ich jetzt nichts wirklich lächerlich finde. Ich habe meine Endgegner, wie gesagt, Reptiloiden, hohle Erde, flache Erde. Muss mich da jetzt aber nicht drüber lustig machen oder so. Ich kann das nicht, für mich passt das nicht in meine Denke rein. Und ich kann mich da auch nicht mit anfreunden. Aber ich rück so ein bisschen näher beim Reptiloiden-Thema. Zumindest in der Art, dass ich mich damit befasse und drüber rede. Dran glauben tue ich nicht. Rein gar nicht. Aber ich unterhalte mich drüber mittlerweile ganz gut mit Leuten und lass mich auch auf die Dinge ein, die Leute erzählen. Ich finde das interessant, dass Leute sich damit so dermaßen ernsthaft und eingehend befassen mit dem Reptiloiden-Thema. Also das finde ich schon spannend. Dann gibt es natürlich die flache Erde, wo ich dann sage, boah, wenn man jetzt nicht komplett die Wissenschaft ablehnt, wenn man sie nicht komplett ablehnt, man kann ja irgendwie die NASA ablehnen, die ganzen Ergebnisse der NASA ablehnen und so, das kann man, wenn man will, da kenne ich genug Leute, auch mein Kollege Brandon Thomas, der ist da auch so ein NASA-Gegner und sagt, dass das alles nur Fake ist. Ich weiß es nicht und ich lehne auch, wie gesagt, die Wissenschaft nicht ab. Ich liebe die Wissenschaft. Ich rede unheimlich gerne mit Avi Loeb. Die Tage erst mit Avi Loeb und meinem Kollegen Brandon Thomas ein sehr interessantes Interview mit Avi Loeb geführt. Das werde ich hier stückchenweise auf Deutsch übersetzen. Leider keine Zeit für eine komplette Übersetzung. Aber wie gesagt, wenn man es nicht ganz ablehnt, die Wissenschaft, dann kann man nicht an die flache Erde glauben, denke ich. Das ist kaum
Ja,
möglich.
gutes Spiel ist auch, das ist jetzt auch nichts, was irgendeinen Vor- oder Nachteil bringen würde. Ob die Erde jetzt eine Scheibe ist oder eine Kugel ist oder ein Zylinder ist oder was auch immer,
Eben.
das spielt ja eigentlich jetzt keine Rolle. Deswegen, da bin ich auch, also da habe ich gar keine richtige Meinung dazu. Es ist, glaube ich, nicht so wirklich wichtig. Also, warum, da sehe ich jetzt keinen Sinn drin, warum sie uns da anlügen sollten, wenn es eine Kugel ist. Also wüsste ich jetzt nicht. Bei der hohlen Erde ist eine ganz andere Geschichte dann. Ne? Ich meine, das hat ja dann ganz andere Gründe, warum man uns das vielleicht vorenthalten würde. Ja, weil man ja vielleicht mitkriegen würde, dass da eben eine andere Spezies, eine hochentwickelte, existiert, die eben ein viel schöneres Leben vielleicht im Inneren der Erde hat. Und bei den Reptiloiden, da muss ich ganz ehrlich sagen, da denke ich an so einen alten Spruch: Die größte Leistung des Teufels war, uns Menschen glauben zu lassen, dass es ihn nicht gibt. Und so, das kann man ummünzen auf die Reptiloiden, ne? Wenn die jetzt wirklich die Weltherrscher sein sollten, die, die im Hintergrund die Fäden ziehen, dann ist natürlich denn ihre beste Leistung, indem sie die Menschheit glauben lässt, dass es Reptiloiden nicht gibt, dass es Schwachsinn ist, ne? Und wenn man die Reptiloiden mit dem Teufel gleichsetzt, würde dieser Spruch wieder ganz gut passen.
Guckt man mal in die alten Naturreligionen rein, woher der Teufel eigentlich kommt, dann ist es nicht dieser 2 Meter große Bodybuilder mit Schweinsfüßen oder Pferdehufen, sondern dann sind das ganz kleine Naturgeister, die hinterm Ofen vorlugen und darauf warten, dass du dich wegdrehst und dann schmeißen die dir deinen Suppentopf um. Das waren die Teufel. Da kommen die Teufel her. Die Teufel waren ganz kleine Naturgeister, die in deinem Haus rumgerannt sind, wie Kobolde, könnte man sagen. Und die Unfug angestellt haben. Die haben deinen Teller umgeschmissen oder deinen Becher vom Tisch geworfen. Und dann kam, ja, dann kamen die Christen. Haben die Naturreligionen versucht, platt zu machen und haben den Leuten das ausgetrieben. Und dann wurde aus dem Teufel, wie gesagt, dieser feuerrote Bodybuilder mit der Mistgabel in der Hand, der dann in der Hölle auf dich wartet, um dich, ja, bis in alle Ewigkeit leiden zu lassen.
Ja,
Teufel.
der Teufel ist halt ein Synonym, ne? Das ist halt eins von vielen Wörtern, die man halt benutzt für dieses teufelartige Wesen, wie wir es halt kennen: Satan, Belzebub, der eigentliche Name Luzifer, eigentlich der gefallene Engel, also der erste erschaffene Engel Gottes, eigentlich sein Lieblingsengel gewesen, der sich aber dann gegen ihn aufgelehnt hat und dann eben vom Himmel verbannt worden ist, zusammen mit ganz vielen anderen gefallenen Engeln, die dann gemein in die Dämonen dann geworden sind. Und aus Luzifer wurde halt dann eben der Satan, der Teufel, der Höllenfürst, der halt im Prinzip die, ja, das untere Gebiet halt, ja, der Chef davon ist, ne? Da, wo halt die ganzen bösen Menschen hinkommen, die Seelen der bösen Menschen, die dann halt dort gepeinigt und gefoltert werden, ne? Also dementsprechend eigentlich nur der Gegenspieler von Gott, also das Yin und Yang, Gut und Böse, ne? Wenn es Himmel gibt, Engel und Gott, dann muss es halt auch ein Gegenstück geben, und das ist dann einfach halt die Hölle und der Teufel mit all seinen Dämonen halt, ne?
Ja. Gut und böse, auch ein Thema. Könnte man jetzt auch ein Fass aufmachen. Himmel und Hölle, gut und böse. Machen wir jetzt aber nicht mehr. Ich hätte noch einige Kommentare hier zu anderen Folgen. Wer hätte jetzt gedacht, dass wir so lange so tief in verschiedene Themen eintauchen? Jetzt wären wir eigentlich beim Project Bluebeam mit den Kommentaren, aber das wird jetzt thematisch, glaube ich, das wäre zu ein großer Cut. Das machen wir ein andermal. Quatschen über die Kommentare zu den UFO-Folgen. Ich finde die nämlich auch ganz spannend. Das heben wir uns auf fürs nächste Mal. Ich glaube, für heute machen wir hier mal den Sack zu. War spannend, hat viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Und Leute, lasst uns mal wissen, was eure Meinung zu dem hier Gehörten ist. Was ihr darüber denkt, schreibt uns in die Kommentare. Und schreibt generell fleißig weiter Kommentare. Dann können wir Folgen wie diese hier produzieren. Okay, Thorsten, dann sage ich mal vielen Dank. Bleibt noch 2 Minuten bei mir. Ach ja, eins noch. Die Premiere deiner TLC-Show, oder nicht deiner TLC-Show, der TLC-Show, bei der du mitgewirkt hast, die war ja jetzt am 16.02.
Gestern war ja schon die zweite Folge.
Genau, war die zweite Folge schon. Heute ist ja schon heute ist der 24. Leute, 24.02. Ja, wie hast du es denn empfunden?
Ja, ich fand es eigentlich ganz interessant. Es ist halt völlig anders als die amerikanischen Serien, die man so gewöhnt ist, wie Unheimliche Videos zum Beispiel. Und da muss man natürlich als Deutscher, der solche Serien bisher gesehen hat, auch ein bisschen sich vielleicht selbst mal zügeln von der Erwartungshaltung her. Ne? Es ist halt die Videos, die wir bei Kontakt, wo ich mitgewirkt habe, eben sehen, sind zum größten Teil nicht so diese mega spektakulären Videos, aber dafür vermutlich halt echte. Das ist halt der große Unterschied. Diese amerikanischen Sendungen, da siehst du halt wirklich gefaktes Zeug ohne Ende. Also, ich meine, ich habe keinen Beweis dafür, aber guckt euch die Videos mal an. Das ist ja, ich meine, fragt mal jeden Ghost Hunter, wie lange der warten muss, bis er vielleicht mal einen kleinen Schatten auf seinen Kameras drauf hat, wenn er irgendein Geisterhaus besucht. Und dort bei Unheimliche Videos, da siehst du komplette Vollwesenheiten, die minutenlang die Straße entlang laufen und sonst was. Also, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass das echt ist. Zwischen all denen wird sich natürlich auch was Echtes verbergen, aber das ist halt sehr schwierig, das rauszufinden. Und deswegen ist mir es eigentlich ganz recht so, dass wir dieses Format so machen. Das sind jetzt nicht mitunter die spektakulären Videos, mitunter hin und wieder schon. Es gibt auch schon sehr spektakuläre, aber manchmal sind auch einfach nur ganz kleine Sachen dabei, die aber dann vermutlich echt sind. Und das ist mir eigentlich viel wichtiger. Ist halt nun mal so, die paranormale Welt präsentiert sich halt selten spektakulär und mit viel Tamtam, sondern meistens halt ganz klein und ganz subtil.
Ja. Im amerikanischen Raum ist das oft ein bisschen spekulärer gestaltet auch, ne? Also natürlich ein bisschen mehr auf Show getrimmt. Die Leute fahren drauf ab.
Ja, und auch die Kommentatoren, die sind ja wirklich, naja, die sogenannten Experten halt auch. Die sind halt nur dabei, jedes Video zu hypen und zu sagen, boah, Wahnsinn, ich höre da nie irgendwie mal ein kritisches Wort zu irgendeinem Video. Und da sind ja echt welche dabei, wo du echt davor sitzt und denkst, also entschuldige mal, das ist doch jetzt wohl wirklich nicht ernsthaft. Und die sitzen aber dann dort und sagen, boah, Wahnsinn, sowas habe ich noch nie gesehen, ist ja unglaublich. Also wenn ich das jetzt miterlebt hätte am eigenen Leib, ich wäre ja weggerannt und sonst was. Also da tut mir leid, es ist schon mir schon lieber, wie wir es machen und wir erklären auch in Kontakt auch was, wir informieren mal ein bisschen über gewisse paranormale Begebenheiten. Das heißt, es hat auch einen gewissen Informationsgehalt, die Sendung. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Und so wie ich gehört habe, war die erste Folge auch recht erfolgreich. Der hat recht gute Einschaltquoten gehabt. Der Sender war sehr zufrieden gewesen. Jetzt muss man halt warten, wie sich es dann halt weiter fortsetzt. Ich weiß also nicht, wie die gestrige angekommen ist. Das ist ja dann meistens so der Gradmesser, die zweite, dritte Folge. Da siehst du dann immer, bleiben dann die vielen Zuschauer von der ersten Folge oder springen sehr viele ab. Muss ich ja mal gucken, ob ich da Infos drüber bekomme. Bisher bin ich ganz zufrieden. Es war auch gestern zum Beispiel, wer es gesehen hat, ganz wichtig. Wir haben auch mal einen wirklichen Fall dabei gehabt, einen UFO-Fall, der absolut kritisch beäugt worden ist. Und zwar waren die Kommentatoren davon, waren meine Wenigkeit gewesen und der Mario Rank. Und wir haben beide ziemlich das Gleiche gesagt, dass wir das Video ja für nichts Paranormales halten, sondern dass wir dann Luftballon drauf sehen. Und das fand ich echt gut, dass das der Sender auch gebracht hat. Ne? Dieses Video wird gezeigt und dann kommen unsere Kommentare dazu. Und wir sagen beide eigentlich, dass wir da nichts Paranormales sehen, sondern dass wir der Meinung sind, dass da ein silberfarbener Luftballon oder sowas da unterwegs ist. Und das finde ich zum Beispiel sehr gut an der Sendung, dass da auch eben mal kritische Stimmen zu Wort kommen und auch mal Videos, die hinter denen halt nichts Paranormales steckt, dass die dann auch mal aufgeklärt werden und gesagt werden, also wir glauben nicht, dass da was Paranormales dahinter steckt. Das finde ich gut.
Finde ich auch gut. Es ist genau wie mit den Kommentaren unter unseren Videos, ob jetzt die Videos sind von dir und mir oder irgendwelche anderen Videos. Steht natürlich auch mal ein paar negative Sachen drunter. Aber so soll es ja auch sein. Wär ja komisch, wenn in dieser Serie jeder hinter allem irgendwas Paranormales vermutet oder ein UFO. Und die Folge nur in diese Richtung geht. Also es müssen natürlich auch mal Stimmen kommen, die in Anführungszeichen ja für die Gläubigen negativ sind oder halt neutral sind. Das gehört dazu und das finde ich auch sehr, sehr gut, ja.
Ja, und dafür finde ich halt auch, dass die Sendung was für alle darstellt. Also das können sich nicht nur Leute anschauen, die voll auf der Pro-Seite sind und hier alles hypen, was paranormal ist, sondern die Sendung können sich genauso auch Leute anschauen wie du, die immer ein bisschen kritischer eingestellt sind. Die kriegen dann genauso mal ihr Futter geliefert und sehen da mal Fälle, wo auch gesagt wird, ja, also da glaubt man jetzt nicht so, dass da was Paranormales dahinter steckt. Oder man bietet zumindest Alternativen, rationale Alternativen an. Das finde ich ganz gut.
Die Sendung heißt
Kontakt, unheimliche Begegnungen, genau.
Kontakt, unheimliche Begegnungen. Leute bei TLC. Da haben viele Leute gefragt, wie sie den Sender bekommen können. Kannst du da ein paar Infos geben?
Ja, also im Prinzip schaut ihr am besten auf die Homepage von TLC drauf. Da gibt es direkt auch einen Menübutton für Empfang und dort steht eigentlich ganz genau, welche Satelliten das übertragen und welche Kabelanbieter das übertragen und auch die Streamingdienste. Zum Beispiel kann man auf der Homepage von TLC auch direkt diese Sendung aufrufen und dort werden alle Folgen, die gezeigt werden, kann man sich dort anschauen. Sobald sie gelaufen sind im Fernsehen, kann man sie sich dort auch im Internet anschauen komplett. Und auch
Okay.
auf der YouTube-Seite von TLC war die erste Folge zum Beispiel komplett frei. Die konnte man sich auch dort anschauen. Also jeder, der das nicht über den Fernseher bekommt, den Sender, kann die Folgen trotzdem online anschauen.
Ja, dann werde ich vielleicht mal den YouTube-Kanal dieses Senders hier verlinken, wenn das okay ist. Und dann kann man das noch gucken oder war das nur
Die
kurzzeitig?
erste Folge ist nach wie vor da. Ob es jetzt mit der zweiten wahrscheinlich, ob sie es mit der auch machen, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Der erste war halt mal. Den zweiten kann man sich eben dann auf der Homepage von TLC anschauen.
Okay. Link in der Beschreibung, Leute. Coole Sache. Dann wartet mal auf die nächste Folge. Guckt euch die an. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, wenn ihr die erste gesehen habt und vielleicht auch die zweite. Und wenn das hier rauskommt, vielleicht sogar schon die dritte. Ich weiß es nicht genau. Gut, Thorsten, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst. Und bleibt noch 2 Minuten bei mir, okay?